SRF 1.
Es ist 12.30 Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Dem Terror ausweichen. Schweizerinnen und Schweizer passen ihre Reisepläne vermehrt der Bedrohungslage an. Das zeigt der neueste Sicherheitsbericht. Wie der Elefant im Porzellanladen. US-Präsident Trump bei den NATO-Bündnispartnern. Es bleiben Scherben. Und sonst die Analyse. Teure, sehr teure Hoffnung für Krebspatienten, die Immuntherapie.
Wenn wir so weitermachen, werden wir unser Gesundheitssystem wirklich maximalst belasten, vielleicht sogar an die Wand fahren.
Das sagen jetzt auch Krebsärzte. Und das Buch lebt.
Was auffallend ist, es gibt wahnsinnig gute Sachbücher im Moment für Kinder und Jugendliche. Das hat es noch nie gegeben. Jeder Verlag macht wirklich ganz tolle Sachbücher.
Besuch im Kinderbuchladen vor und an den Literaturtagen in Solothurn um eins mit dem Schriftsteller Alex Gappü. Ein Rendezvous am Mittag mit Simon Loy. Schön, dass Sie da sind. Der Anschlag in Manchester war nur der jüngste in einer Reihe von Terroranschlägen in den letzten paar Jahren. Viele Schweizerinnen und Schweizer haben aus Angst vor Anschlägen ihre Reisepläne geändert. Das zeigt die neueste Sicherheitsstudie des Bundes. Sie zeigt aber auch, in der Schweiz fühlen sich die Menschen im Allgemeinen nach wie vor sehr sicher. Kurdin Vinzenz.
Am sichersten bin ich zu Hause. Davon scheinen die allermeisten Schweizerinnen und Schweizer überzeugt zu sein. Dieses Sicherheitsgefühl im eigenen Land hat insgesamt sogar noch zugenommen. 93% fühlen sich im Allgemeinen sicher hier. Der höchste Wert seit 18 Jahren, seit es diese Studie gibt. Aber etwas beeinflusst haben die Terroranschläge im nahen Ausland, in Nizza, Brüssel oder Berlin, die Schweizerinnen und Schweizer schon. An öffentlichen Orten sei das Unbehagen auch im Inland etwas größer geworden, schränkt der Herausgeber der Studie ein, ETH-Dozent Tibor Svirtschev.
Damit ist gemeint, an Plätzen zu sein, wo viele Leute sind. Das könnte ein Bahnhof sein, das könnte auch an Konzerten sein oder an Flughäfen. Also im Grunde genommen solche Orte, wie schon terroristische Anschläge stattgefunden hat.
Trotzdem, der Unterschied, den die Schweizer zwischen In- und Ausland machen, ist riesig. In die nahe Zukunft des eigenen Landes blicken mehr als 80% der 1200 befragten Schweizerinnen und Schweizer optimistisch. Für die politischen Entwicklungen außerhalb der Schweizer Grenzen sehen dieselben Leute viel schwärzer. Drei Viertel sind hier pessimistisch.
Unsere Interpretation ist, wir hatten bis jetzt noch keine terroristischen Anschläge in der Schweiz. Wir fühlen uns nicht direkt bedroht und wir haben bis jetzt das Gefühl, dass es in der Schweiz gut läuft. Also man könnte wirklich sagen, dass die Schweizer Bevölkerung sich wie auf einer Insel wähnt, der es gut geht.
Und wenn man diese Insel schon verlässt, überlegt man sich genauer, wohin die Reise gehen soll. Fast jede oder jeder Dritte der Befragten sagt, ich habe mein Reiseverhalten geändert.
In erster Linie reisen sie nicht mehr in Länder, wo terroristische Anschläge verübt worden sind. Auf der anderen Seite betrachten die Leute, auch das Eidgenössische Departement des Äußern, diese Reisehinweise. Das hat uns überrascht. 84% holen also zuerst Informationen über das Land ein, wo sie hinreisen wollen.
Sagt Studienherausgeber Tibor Svirtschev. Länder wie Ägypten, Tunesien oder die Türkei sind darum für die meisten tabu. Es profitieren etwa Italien, Spanien oder Portugal. Ein Drittel hat zudem Angst, in Großstädte zu reisen. Offenbar profitiert von dieser Entwicklung der Schweizer Tourismus. Jeder achte Befragte sagte, nur noch in der Schweiz Ferien zu machen. Zu ähnlichen Ergebnissen war schon vor einem Monat eine TCS-Umfrage gekommen. Zur Top-Destination gewählt wurde dort das Tessin. Und der Schweiz-Trend hatte sich schon letzten Sommer gezeigt. Schweizerinnen und Schweizer übernachteten wieder mehr in Hotels im eigenen Land.
Kurdin Vinzenz. Nun weitere Meldungen des Tages. Yvonne Lambricker.
Die Schweizerische Post hat den Gewinn im ersten Quartal gesteigert, um 28% auf fast 270 Millionen, dies im Vergleich zur Vorjahresperiode. Wie die Post mitteilt, verdiente sie vor allem dank dem einmaligen Verkauf von Aktien mehr. Rot seien die Zahlen bei den Poststellen und im Verkauf. Hier machte die Post 46 Millionen Franken Verlust, unter anderem, weil weniger Briefe verschickt worden seien. Die Post überprüft derzeit in verschiedenen Kantonen, wie viele Poststellen noch weiter betrieben werden sollen. Im Kanton Zürich habe es keinen Platz für Veranstaltungen des Islamischen Zentralrats der Schweiz. Dieser Meinung ist die Zürcher Regierung. Man wolle keine Veranstaltungen dulden, an denen womöglich extremistisches Gedankengut verbreitet werde, heißt es in einer Antwort des Regierungsrats auf eine dringliche Anfrage der EDU und der SVP. Der Islamische Zentralrat der Schweiz wollte Anfang Mai in Zürich eine Konferenz durchführen. Weil die Bewilligung dafür fehlte, fand der Anlass in Istanbul statt. Der frühere Banker und Whistleblower Rudolf Elmer ist mit einer Klage vor Bundesgericht abgeblitzt. Bei der Klage gegen einen Zürcher Richter ging es um Verleumdung und Ehrverletzung. Bei der Urteilsverkündung gegen Elmer hatte der Zürcher Oberrichter gesagt, Elmer sei kein Whistleblower, sondern ein ganz gewöhnlicher Krimineller. Daraufhin zeigte er den Richter an und verlangte eine Strafuntersuchung ohne Erfolg. Elmer war damals vom Zürcher Obergericht zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden, wegen Urkundenfälschung und Drohung gegen seinen früheren Arbeitgeber, die Bank Julius Baer. Vom Hauptvorwurf der Verletzung des Bankgeheimnisses wurde Elmer freigesprochen. Dieses Urteil wurde weitergezogen, der Entscheid des Bundesgerichts ist hängig. In Solothurn hat die 39. Ausgabe der Literaturtage begonnen. Auf dem Programm stehen unter anderem Lesungen, Podiumsdiskussionen und Übersetzungsateliers. Die Solothurner Literaturtage verstehen sich laut Mitteilung als Werkschau für alle vier Landessprachen der Schweiz. An der Veranstaltung nehmen aber auch mehrere ausländische Autorinnen und Autoren teil. Die italienische Modeschöpferin Laura Biagiotti ist tot. Sie starb im Alter von 73 Jahren an den Folgen eines Herzstillstands in einem Spital in Rom, wie ihr Modeunternehmen mitteilt. Biagiotti war in den 1970er Jahren vor allem dank ihrer Kaschmir-Kollektionen international bekannt geworden. Später bot ihr Unternehmen auch Düfte und Kosmetik an. Das Wetter heute und morgen scheint die Sonne von einem oft wolkenlosen Himmel. Morgen Nachmittag bilden sich über den westlichen und südlichen Bergen lokale Quellwolken. Die Temperatur steigt heute auf rund 25, morgen auf 28 Grad. Im Wallis gibt es heute 29 und morgen 31 Grad.
Donald Trump bei der NATO in Brüssel. Was war das jetzt? Ein diplomatisches Desaster, wie es hinter vorgehaltener Hand heisst? Ein Brüskieren der NATO-Partner? Ein Aufmischen des Verteidigungsbündnisses? Oder vielmehr einfach der Auftritt eines US-Präsidenten, der die Bündnispartner an deren Zahlungspflicht erinnert hat? Legitimerweise, wenn auch nicht sehr diplomatisch. Fredrik Steiger mit deiner Einschätzung.
Man könnte sagen, es ist von allem ein bisschen. Trumps Auftritt vor den versammelten Staats- und Regierungschefs der NATO war sicher mehr als bloß eine schroff vorgetragene, aber legitime Forderung nach einer fairen Lastenteilung. Natürlich ist dieses auch schon von Trumps Vorgängern vorgebrachte Anliegen nicht unberechtigt. Die USA tragen in der Tat einen übergroßen Anteil an den Verteidigungskosten des Westens. Allerdings nicht so viel mehr, wie Trump behauptet und auch sein Beharren darauf. Die meisten NATO-Länder müssten sogar Milliarden rückwirkend zahlen, ist absurd. Denn verbindlich gilt das Ziel, 2% des Bruttoinlandproduktes für die Verteidigung aufzuwenden, erst ab 2024. Entsprechend kam Trumps Rundumschlag unerwartet. Man sah es den Gesichtern seiner Amtskollegen an. Und er kam zur Unzeit, nämlich während der feierlichen Einweihung eines Denkmals zur Erinnerung an die Opfer der Terroranschläge von 9/11. In einem Moment also, als die transatlantische Solidarität zelebriert werden sollte. Trump war das offenkundig egal. Die Selbstinszenierung war ihm wichtiger als die Außenwirkung. Er weiß nicht oder will nicht wissen, dass man unter Partnerländern Konfliktträchtiges in vertraulicher Runde thematisiert und nicht vor Scharen von Journalisten. Und so wurde Trumps erste Teilnahme auf einem NATO-Gipfel zwar nicht gerade zum Desaster für das Bündnis, aber zum gewaltigen Problem. Eine Militärallianz, die militärisches Eingreifen möglichst vermeiden will, muss umso mehr abschreckend wirken auf potenzielle Gegner. Und das tut sie natürlich nicht, wenn sie vor aller Welt Streitigkeiten austrägt. Und dazu kommt, für die europäischen und den kanadischen Regierungschef ist nun klar, mit diesem US-Präsidenten lässt sich unmöglich Vertrauen aufbauen. Verlass ist auf ihn nicht. Und das ist dramatisch, wenn es um das Verhältnis zwischen Ländern geht, die auch künftig auf Gedeih und Verderb aufs Engste zusammenarbeiten müssen.
Unterwegs von Gipfel zu Gipfel, Fredrik Steiger. Heute und morgen treffen sich in Brüssel die Staats- und Regierungschefs der 7 großen westlichen Industriestaaten der G7. Nicht dabei ist Russland. SRF Verkehrsinfo von 12.40 Uhr. In der Region Bern ist die A1 Richtung Zürich wegen eines Fahrzeugbrandes zwischen Schönbühl und Kirchberg gesperrt. Es wird dringend gebeten, eine Rettungsgasse zu bilden. Reisenden Richtung Zentralschweiz wird der Brünigpass als Alternativroute empfohlen. Rendezvous mit diesen Themen bis 13 Uhr. Helfen wollen, aber oft nicht helfen können. IKK-Präsident Peter Maurer zurück aus Syrien. Die Schweiz, eine Insel in Europa und gerade deswegen für ausländische Firmen weniger attraktiv. Wenn das eigene Immunsystem Krebs bekämpft, wirkungsvoll, aber wohl zu teuer. Und Kinderbücherwelten, Räuber Hotzenplotz, war gestern. Seit 5 Jahren ist Peter Maurer Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und seither ist er bereits 5-mal nach Syrien gereist, ins kriegsversierte Land. Sah Zerstörung, Leid und Trauer. Gestern ist Maurer von seinem jüngsten 4-tägigen Syrienbesuch in die Schweiz zurückgekehrt und sagt im Gespräch mit mir, die Situation sei schlimmer denn je.
Was schlimmer geworden ist, ist, dass wir eigentlich gleichzeitig eine gewisse Normalisierung in einigen Gebieten haben. Das bedeutet, Leute können in ihre Häuser zurückkehren, aber wenn sie zurückkehren, dann kehren sie in völlig zerstörte Dörfer zurück. Und gleichzeitig sind die Frontlinien nach wie vor im Gange und das heißt, neue Bevölkerungsgruppen, die bisher noch nicht vertrieben waren, werden vertrieben. Und beides zusammen führt zu einer außerordentlich schwierigen humanitären Situation.
Mit Blick auf diese Schilderungen, was ist die größte Herausforderung für das IKRK jetzt im Moment in Syrien?
Was natürlich die größte Herausforderung ist, ist, dass wir immer noch damit ringen, die Hauptverantwortlichen in diesem Konflikt, die Waffenträger, zu einem Respekt des humanitären Völkerrechts anzuregen. Wir können nicht nur Hilfe nach Syrien bringen, wir müssen auch das Verhalten der Akteure fundamental ändern, sodass neue Vertreibungen, neue Opfer nicht entstehen. Und in diesem zweiten Teil, was wir unsere Schutzaufgabe nennen, dort ist es außerordentlich schwierig, mit den Kämpfern auf allen Seiten in Kontakt zu kommen und sie zum Respekt des humanitären Völkerrechts zu bringen.
Sehen Sie auch ermutigende Zeichen, wo Sie sagen, das geht jetzt in eine bisschen bessere Richtung?
Ich denke, es gibt lokale Friedensbemühungen. Es gibt jetzt doch in Syrien Dörfer, kleinere Städte, welche solche Friedensbemühungen gekannt haben und welchen es gelungen ist, über längere Zeit von kriegerischen Ereignissen fernzubleiben. Und das bedeutet, dass sich die Lage in gewissen Orten stabilisiert. Was für mich immer wieder ermutigend ist, ist einfach zu sehen, wie viel Hoffnung trotz aller Schwierigkeiten in dieser syrischen Bevölkerung ist, wie viel Stärke die Leute zeigen, um über diese Schwierigkeiten hinwegzukommen. Und das ist immer auch ermutigend.
Das sind aber partielle Erfolge, sage ich jetzt mal. Gibt es denn irgendwie Anzeichen, die auf eine Lösung dieses Krieges hindeuten oder ist man da extrem weit weg immer noch?
Ich denke, eine wirklich stabile Lösung ist noch in einiger Ferne. Was in letzter Zeit natürlich auch politisch diskutiert wurde, sind diese Stabilisierungszonen, sind Zonen, in welchen die internationalen Mächte, welche in diesem Konflikt involviert sind, versuchen, mehr Stabilität in Syrien zu bringen und damit auch den Schutz der Bevölkerung zu erhöhen. Da sind mindestens vorsichtiger Optimismus mit am Platz. Die Gespräche in Astana und Genf sind mindestens nicht negativ verlaufen und wir spüren doch, dass an gewissen Orten eine Stabilisierung einkehrt, aber das ist alles außerordentlich brüchig und kann am nächsten Tag auch wieder zusammenfallen. Wir sind also in einer sehr labilen Lage, was Syrien betrifft heute.
Aber der Weltgemeinschaft ist Syrien nicht egal.
Ich denke, wir sehen nach wie vor einen Konflikt, der auf großes Interesse stößt. Es sind viele Länder involviert in diesem Konflikt. Was ich natürlich bedauere, ist, dass vielleicht diese Interessen nicht notwendigerweise in eine positive Richtung gehen im Sinne der Lösung des Konfliktes. Ich sehe nach wie vor große Komplikationen, eine wirklich friedliche Lösung zu finden. Syrien bleibt trotzdem ein Konflikt, in welchem die Weltgemeinschaft sich humanitär stark engagiert hat. Und das ist positiv.
Peter Maurer ist IKRK-Präsident. Internationale Konzerne investieren gerne in Europa. Mit Europa meinen sie allerdings nicht die Schweiz, denn die ist für internationale Konzerne offenbar nicht attraktiv genug, wie eine neue Studie zeigt. Warum das? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Google und Amazon oder Novartis und Nestle, internationale Großkonzerne, investieren immer mal wieder außerhalb ihres Heimlandes. Sie bauen Fabriken, Labors, Informatikbüros oder Vertriebsorganisationen. Wenn es darum geht, solche Projekte anzulocken, hat Europa im Vergleich zur Schweiz die Nase vorn. Das schon seit mehreren Jahren und daran dürfte sich so rasch auch nichts ändern, sagt Philipp Robinson. Er ist Steuerpartner beim Beratungsunternehmen EY und hat die Studie zu den sogenannten Direktinvestitionen mitverfasst.
Wir sehen keine Trendwende in Europa. Das heißt, wir gehen weiterhin davon aus, dass die Direktinvestitionen nach Europa ansteigen.
Warum ist die Schweiz unattraktiv für ausländische Firmeninvestitionen? Sie hat doch viel zu bieten. Ein stabiles politisches System, Rechtssicherheit, gute Fachkräfte, eine tiefe Arbeitslosigkeit, eine verlässliche Infrastruktur und so weiter und so fort.
Diese Faktoren spielen alle immer noch mit. Andere Staaten haben in diesen Bereichen aber auch aufgeholt. Und dann gibt es eben die Faktoren, die dann eher gegen die Schweiz sprechen. Starke Franken ist ein Faktor, Rechtsunsicherheit mit Bezug auf Steuern oder das Verhältnis zu Europa ein anderer Bereich.
Kurz, die Schweiz ist unter anderem zu teuer für ausländische Unternehmen. Zudem halten die sich zurück, weil sie derzeit nicht wissen, was in Sachen Unternehmenssteuern künftig gelten wird oder wie sich das Verhältnis der Schweiz zu Europa weiterentwickeln wird. Philipp Robinson glaubt allerdings, dass sich das Blatt auch wieder wenden kann, dass Unternehmen in der Schweiz allenfalls wieder vermehrt hierzulande statt im Ausland investieren werden. Robinson macht ein konkretes Beispiel.
Wenn ich ein Shared Service Center habe für, sagen wir, Finanztätigkeiten irgendwo in Osteuropa, das derzeit 500 Leute hat, wenn ich in 3-4 Jahren für die gleichen Tätigkeiten als Folge von Automatisierungen, von Robotics, nur noch 50 Leute brauche, dann kann es durchaus sein, dass es dann Sinn macht, diese 50 Leute wieder in der Schweiz zu haben.
Dann würden die hohen Lohnkosten hierzulande weniger stark ins Gewicht fallen, als das heute noch der Fall ist. Im Optimalfall würden so Arbeitsplätze, etwa Bürojobs, die nach Osteuropa verlagert wurden, wieder in die Schweiz zurückgeholt werden, hofft der Unternehmensberater von EY. Noch ist das allerdings nicht zu beobachten. Noch hat Europa beim Buhlen um Firmeninvestitionen die Nase vorn.
Die Diagnose Krebs muss kein Todesurteil sein. Viele Krebspatienten können heute erfolgreich behandelt werden. Zum Zug kommt immer häufiger die Immuntherapie. Bei dieser Behandlung werden die Krebszellen durch das körpereigene Immunsystem bekämpft. Bei immer mehr Krebsarten wird diese Immuntherapie eingesetzt und das mit Erfolg. Es gibt unterdessen Krebspatienten, die vollständig stabilisiert sind und wieder normal leben und arbeiten können. Dieser Erfolg hat allerdings auch seine Schattenseite. Christian von Burg.
Carmen Meyer stand kurz vor dem Tod. Lungenkrebs war die Diagnose für die Frau, deren Namen wir hier geändert haben. Wenige Monate nach der Chemotherapie und nach der Bestrahlung schon der Rückfall. Aber dann war da diese neue Therapie, die Immuntherapie. Alle 2 Wochen bekam Carmen Meyer eine Infusion.
Ungefähr 2 Monate später sind Metastasen, 2 Metastasen auf den Nebennieren, praktisch weg gewesen.
Bekämpft wurden diese Metastasen von ihrem eigenen Immunsystem. Das ist der Kern dieser neuen Therapie. Vereinfacht gesagt funktioniert das so. Die Medikamente machen die Immunzellen der Patientin scharf, treiben ihre Aktivität hoch. Wenn es gut läuft, stürzen sich die scharf gemachten Immunzellen auf die Krebszellen und töten sie ab. Dafür setzt das Medikament körpereigene Sicherheitsmaßnahmen außer Kraft, die das Immunsystem normalerweise in Schach halten. Die Immuntherapie funktioniert heute zwar nur bei einem Viertel der Patientinnen und Patienten, aber wenn man verschiedene Immunpräparate kombiniert, lasse sich die Wirkung noch verbessern, sagt der Basler Krebsspezialist und Immunologe Alfred Zipelius.
Wir können diese Interaktion, die wir jetzt schon haben, ausbauen durch verschiedene Kombinationstherapien. Dann ist die Hoffnung sehr, sehr groß, dass wir die Erfolge von heute weiter ausbauen können.
Carmen Meyer war die erste Lungenkrebspatientin, die Cipelius vor knapp 2 Jahren erfolgreich behandelt hat. 3 Immuntherapiemedikamente sind unterdessen in der Schweiz zugelassen. Viele weitere Medikamente sind in der Pipeline und die Behandlung wird für immer mehr Krebsarten zugelassen. Aber, und das ist die Schattenseite der Geschichte, damit explodieren auch die Kosten. Denn eine Behandlung pro Patient und Jahr kostet etwa 100.000 Franken. Und weil die Medikamente oft kombiniert werden, steigen die Kosten noch mehr. Das bestätigt der Leiter der Schweizerischen Arbeitsgruppe für klinische Krebsforschung, Roger von Moos, an einer Tagung in Zürich.
Es gibt heute Kombinationen, die gehen gegen 250.000. Die teuersten Therapien, die wir in der Onkologie aktuell haben, gehen gegen 400.000 Franken.
Solche Preise können wir uns nicht mehr lange leisten. Das sagen unterdessen auch viele Krebsärzte wie Alfred Cipelius vom Universitätsspital in Basel.
Wenn wir so weitermachen, werden wir unser Gesundheitssystem wirklich maximalst belasten, vielleicht sogar an die Wand fahren.
Cipelius ist nicht nur Arzt, er forscht auch auf diesem Gebiet und arbeitet eng zusammen mit der Pharmaindustrie. Es sei zwar richtig, sagt Cipelius, dass die Industrie für Forschung und Entwicklung richtig entlöhnt werde.
Allerdings muss man sagen, das, was verkauft wird, ein monoklonaler Antikörper, das kann heute im großen Stil hergestellt werden mit geringem Preis.
Die extrem teuren Medikamente sind also günstig in der Herstellung. Es sei an der Zeit, sagt Cipelius, dass sich Kassen, Industrie und Spitäler an einen Tisch setzten und darüber diskutierten, welche Preise noch tragbar seien und welche nicht mehr.
Frage jetzt an Wissenschaftsredaktor Christian von Burg. Wenn die Herstellung dieser Medikamente gar nicht so teuer ist, warum sind dann die Preise so hoch?
Nun, für jedes Medikament, das erfolgreich an den Start gebracht wird, gibt es etwa 9 andere, die gar nicht so weit kommen. Also das heißt, die Entwicklungskosten sind hoch in der Pharmaindustrie und die versucht, die Kosten möglichst zu Beginn, also möglichst, wenn ein Medikament frisch auf dem Markt ist, gleich wieder hereinzuholen. Weil irgendwann zieht dann die Konkurrenz nach und die Preise geraten ins Wanken.
Dann werden also die Kosten in absehbarer Zeit für solche Krebsmedikamente wieder sinken.
Ja, das wäre die Hoffnung. In der Realität allerdings sieht es anders aus. Die Medikamentenkosten für Krebstherapien, die haben sich in den letzten 10 Jahren verdreifacht. Bei Krebs, da geht es um Leben oder Tod, deshalb ist die Zahlungsbereitschaft hoch. Die Preise vieler herkömmlicher Medikamente auf der anderen Seite, die konnten in den letzten Jahren gesenkt werden. Aber die neuen teuren Krebsmedikamente eben, die jetzt laufend dazukommen, die machen all diese Einsparungen wieder zunichte.
Was sagt denn die Pharmaindustrie zu diesen extrem hohen Kosten für diese neuen Immuntherapien?
Ja, sie rechtfertigt diese Kosten mit dem Nutzen. Sie stellt den Nutzen ins Zentrum, den Nutzen, den die neuen Medikamente den Patientinnen und Patienten bringen. Der sei entscheidend. Das tönt plausibel, aber lassen Sie mich einen Vergleich machen zwischen den extrem teuren Immuntherapien und den viel günstigeren Antibiotika. Früher sind regelmäßig Menschen gestorben wegen einer Lungenentzündung oder einer Blutvergiftung. Heute aber wird man dank einer Antibiotika-Behandlung restlos geheilt. Bei der mehr als 10-mal teureren Immuntherapie hingegen bleiben die meisten Patienten chronisch krank und sie können oft nicht mehr arbeiten. Bei diesem Beispiel stellt sich schon die Frage, ob das Nutzenargument wirklich trägt. Weil dazu kommt ja noch, dass die teuren Immuntherapien bei 3 von 4 Patienten eben nichts nützen. Zahlen muss man trotzdem.
Könnte man denn nicht im Vornherein herauszufinden versuchen, bei wem diese teuren Medikamente nützen und bei wem eben nicht? Ist das möglich, nicht möglich?
Es ist jedenfalls eine sehr, sehr gute Idee. Die Forscher suchen da nach Lösungen schon seit einigen Jahren. Bisher konnten sie aber noch keinen Durchbruch vermelden. Es bleibt also nichts anderes übrig, als den Rat des Basler Krebsarztes zu befolgen, den wir eben gehört haben. Den Rat eben zusammenzusitzen und zu schauen, was denn noch bezahlbar ist und was nicht. Und genau das tun die großen Krankenkassen und die Pharmaindustrie nun auch. Und die Industrie signalisiert auch, dass sie je nachdem bereit wäre, Rabatte zu geben, wenn bei einem Patienten eben 2 oder 3 der teuren Immuntherapiepräparate gleichzeitig angewendet werden. Aber ganz konkrete Lösungen haben diese Gespräche bis jetzt noch keine gebracht.
Das waren Informationen von Wissenschaftsredaktor Christian von Burg live im Rendezvous. Und wenn Sie mehr über die neuen Krebsmedikamente und die hohen Preise erfahren wollen, hören Sie die Sendung «Kontext» nächsten Dienstag um 9 Uhr auf SRF 2. Und jetzt um 5:05 tauchen wir wegen der Literaturtage in Solothurn in die Welt der Bücher ein. Das Heldlein meiner Kindheit war ein kleines Gespenst, das auf Burg Eulenstein lebte und die Welt so gerne einmal bei Tageslicht gesehen hätte. Später, als ich dann etwas älter war, schloss ich Freundschaft mit 5 Freunden, mit denen ich in 22 Bänden so manches Abenteuer erlebte. Schöne Leseerinnerungen sind das, die sicher auch Sie haben mit diesen oder anderen Heldinnen und Helden vielleicht. Doch haben sich diese Helden ins 21. Jahrhundert retten können? Werden ihre Abenteuer noch gelesen im Jahr 2017? Oder stehen Kinder und Jugendliche heute auf ganz was anderes? Mit diesen Fragen im Hinterkopf besuchte ich den Kinderbuchladen in der Berner Altstadt, um darüber mit der Inhaberin Ruth Beriswil zu reden. Ja, Ruth Beriswil, wir sind da in Ihrem Buchparadies, eine Wand voller Kinder- und Jugendbücher. Es wird offenbar noch gelesen heutzutage.
Es wird nach wie vor sehr viel gelesen. Es gibt so viele tolle Bücher. Die Kinder und Jugendlichen schlagen sich mit sozialen Medien und SMS rum. Sie lesen und schreiben so viel wie nie zuvor.
Also dann bin ich ein Kulturpessimist, wenn ich davon ausgehe, dass iPad sei der große Renner.
Ja. Nein, das ist einfach ein Zusatz. Das war schon beim Fernsehen so.
Was ist denn die Faszination Jugendbuch?
Ein Teil ist sicher die Geschichten, die aktuellen Geschichten. Also die Kinder oder Jugendlichen werden dann in ihrer eigenen Lebenswelt abgeholt und können sich identifizieren mit den jeweiligen Figuren. Wenn sie Themen suchen wie Krieg, historische Sachen, aktuelle Sachen, alles findet man irgendwie in eine tolle Geschichte verpackt.
Haben Sie ein Beispiel eines sehr aktuellen Buches, eines politischen Jugendbuches?
Ja, ich könnte jetzt gleich dieses Konzentre 8 nennen von William Sutcliffe. Da geht es um Ritalin, um die Ritalin-Gesellschaft. Das ist eine kritische Auseinandersetzung damit, spielt in London. Oder auch das Neue von Regina Dürig, die ja den Schweizer Jugendbuchpreis erhalten hat letztes Jahr. Da geht es um eine junge Frau, die auf der Suche nach sich selbst ist und auch Menschen begegnet, die ähnlich auf der Suche nach sich selbst sind.
Das sind aber eher schwere Bücher. Gibt es auch leichte Kost?
Gibt es natürlich auch. Wobei ich sagen muss, unsere Kunden, die leichte Kost suchen sie nicht bei uns.
Wenn ich jetzt da bei den Kinderbüchern schaue, dann sehe ich ganz weit unten, ein bisschen versteckt, meine, sage ich jetzt mal, Klassiker, Räuber Hotzenplotz, das kleine Gespenst. Warum sind die da so weit weg?
Also das ist im Alphabet, Preußler ist unten im Gestell. Ne? Lindgren ist weiter oben, wie Sie vielleicht sehen. Wir haben alles da, die Klassiker sind alle da, aber wir brauchen sie nicht mehr so häufig.
Eben, das Aber ist ja ziemlich groß. Warum nicht?
Ja, es gibt einfach so viele neue Sachen. Wir sind Buchhändler. Alles, was neu rauskommt, davon sind wir begeistert. Das lesen wir neu und das verkaufen wir auch, weil es dann halt auch eben die Kinder in ihrer eigenen Lebenswelt aktuell abholt.
Aber werden denn diese Alten, diese Klassiker noch nachgefragt überhaupt von den Kindern?
Die werden von den Eltern, von Paten, von Großeltern nachgefragt und gekauft und sicher auch vorgelesen mit großer Freude. Und die Kinder freuen sich sicher auch darüber, aber sie lesen es nicht mehr selber.
Geht auch die Sprache nicht mehr?
Ich denke, es hängt damit zusammen, dass die Sprache doch etwas veraltet ist.
In welche Richtung entwickelt sich die Kinder- und Jugendliteratur?
Science-Fiction und Fantasy sind ein bisschen am Abnehmen, aber es ist immer noch da. Reale Stories sind im Moment sicher gefragter als auch schon. Was auffallend ist, es gibt wahnsinnig gute Sachbücher im Moment für Kinder und Jugendliche. Das hat es noch nie gegeben. Jeder Verlag macht wirklich ganz tolle Sachbücher.
Also das Bedürfnis nach Aufklärung?
Ja. Also Sachbücher, die halt verstanden werden, die dann vom Thema so heruntergebrochen sind, dass die Kinder und Jugendlichen sie verstehen. Das hat es wirklich bis jetzt eigentlich nicht so gegeben. Oder es war immer ein bisschen sehr pädagogisch. Oder? Und jetzt sind sie kommen frisch daher mit jungen Illustratoren und Illustratorinnen. Also es ist wirklich so, es wird alles so aufgebrochen. Es ist vernetzt mit anderen Themen. Also es ist eine ganz tolle Entwicklung eigentlich.
Ruth Beriswil, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Und bei der Literatur bleiben wir im Tagesgespräch, heute live aus Solothurn von den Literaturtagen. Alex Gappü haben wir bei uns, gleich im ersten und vierten nach Yvonne Lambricker mit den Mittagsschlagzeilen.
Schweizerinnen und Schweizer fühlen sich im Allgemeinen sicher. Die Zukunft des Landes sehen sie optimistisch. Das zeigt die ETH-Studie Sicherheit 2017. Pessimistisch wird hingegen die weltpolitische Lage eingeschätzt. Aufgrund von Terrorismus habe ein Drittel der Befragten ihr Reiseverhalten verändert. In Ägypten ist ein Bus mit koptischen Christen überfallen worden. Gemäß offiziellen Angaben wurden 23 Menschen getötet und über 20 weitere verletzt. Die Gläubigen wollten ein Kloster im Süden von Kairo besuchen. Heute und morgen treffen sich die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten auf Sizilien, nicht wie fälschlicherweise in dieser Sendung gesagt in Brüssel. Differenzen dürfte es insbesondere beim Freihandel in der Welt, in der Migrationspolitik und beim Pariser Klimaabkommen geben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.